Ich begrüße den Gast im Studio Urban Wiesigen, den Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin an der Uni Tübingen. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Heilswissenschaft. Was bedeutet Heil im auch Gegensatz zu heilen in dem Sinne?
Also in dem Buch geht es um den medizinischen Fortschritt. Und da muss man eben genau nachfragen, was ich da untersuche. Es geht nicht um den Fortschritt an sich, also dass wir bessere Medikamente kriegen, dass wir jetzt eine Impfung haben. Gut, da freuen wir uns drüber und das wird auch wahrscheinlich so weitergehen. Was ich in dem Buch untersuche, ist die Geschichten, die wir daraus machen, was wir damit verbinden, was wir glauben, wie sich die Geschichte weiterentwickelt. Und das ist eine der Thesen des Buches, dass wir da im Grunde eine Ersatzreligion schaffen. Und deswegen eben der Titel Heilswissenschaft, was ja eben auch nicht nur an Medizin, sondern auch an Religion anknüpft.
Also Sie vergleichen Medizin mit den Verheißungen der Religion, dass sie eben vielleicht einer realen Grundlage entbehren?
Naja, wenn man sich genau anschaut, was im Augenblick versprochen wäre. Also zum Beispiel Mark Zuckerberg sagt, die Generation meiner Kinder wird in einer Welt leben ohne Krankheit. Andere sagen, wir sind im Jahre 2054 unsterblich. Unser Bundesminister Spahn sagt, in 20 Jahren ist der Krebs besiegt. Herr Weber, der Spitzenkandidat der Europäischen Volksparteien zum Europaparlament, sagt, in 5 bis 10 Jahren ist besiegt. Das heißt, das sind alles Erlösungsversprechungen. Es gibt Versprechungen, die sagen, die Vorgeschichte der Menschheit mit Krankheiten, die ist bald vorbei. Wir sind in einem anderen Stadium. Wir haben eine neue Schwelle errungen. Ja, und das klingt ja so ein bisschen wie die Verheißung des jüngsten Gerichts im frühen Christentum. Das sind doch ähnliche Versprechungen, die da gemacht werden.
Und so eine Erlösung bei aller Liebe, bei allem Glauben an den Fortschritt ist ja schon ein bisschen vermessen, oder, zu behaupten?
Naja, mich interessiert vor allen Dingen, dass wissenschaftlicher Fortschritt, der sehr praktisch ist, der bestimmte Medikamente, der bestimmte Technologien machen kann, angeblich, so sagen diese Geschichten, uns in ein neues Zeitalter bringen. Die Vorgeschichte der Menschheit ist bald zu Ende. Wenn man diese genau anguckt, diese Storys, dann sieht man auch, wir feiern quasi Advent. Der Heiland ist kurz vor der Geburt. Und dass man diese Geschichten, auch diese alten religiösen Motive, jetzt mit neuer Technologie verbindet, das ist das Thema des Buches.
Wie erklären Sie sich das? Was glauben Sie, was ist die Grundlage dieser, wenn das jetzt auch so vermehrt auftritt?
Dafür gibt es viele Gründe, aber wir sehen es ja auch in der Corona-Pandemie. Das Buch ist übrigens vor der Corona-Pandemie geschrieben worden, aber ich finde, viele Sachen bestätigen sich. Bestimmte Institutionen haben ihre Glaubwürdigkeit verloren oder ist deutlich geringer geworden, nämlich die Kirchen. Wir haben ja eine deutliche Entkirchlichung in der Gesellschaft. Aber das Bedürfnis nach Erlösung, nach Heil, das Bedürfnis, in einen anderen Zustand zu kommen, wo wir nicht mehr krank werden können, wo wir vielleicht, wie einer verspricht, 1000 Jahre alt werden, und zwar alsbald. Das bleibt ja. Das heißt, die religiösen Bedürfnisse, die Frage nach Sinnstiftung, die Frage, wie können wir Tod, Krankheit, wie können wir dem begegnen, die bleiben ja bestehen. Und ich glaube, einer der Gründe ist tatsächlich, dass es einen Schwund gibt bei traditionellen Institutionen und dass die Wissenschaft einspringt. Nur wenn sie das tut, dann macht sie was Wissenschaft eigentlich nicht machen darf. Denn das ist eigentlich jenseits ihrer Kompetenz. Wissenschaft kann die Welt gut beschreiben, kann uns fantastische Technologien produzieren, zum Beispiel ein Radio, ein Mikrofon, ein Handy, was weiß ich. Aber was der Sinn des Lebens ist und wie wir mit den Gegebenheiten unseres Lebens wie Sterblichkeit und Kränklichkeit umgehen sollen, das kann Wissenschaft nicht beantworten.
Die Lösung für alles, viel hängt damit auch der Technikglaube auch zusammen, also die Technik bringt Erlösung und nur verbessert die Menschheit. Das ist ja so die Lesart oder das Narrativ, was vom Silicon Valley auch oft ausgeht.
Ja, ja.
Und das wirkt auch auf andere Bereiche der Wissenschaft dann sich aus, oder? Oder wie sehen Sie das, gerade in den Einfluss der Technik auch?
Ja, also es wirkt sich auf die Wissenschaft aus. Silicon Valley ist tatsächlich der Ort, wo das Ganze stattfindet und wo ein Großteil der Geschichten, dass die Vorgeschichte der Menschheit jetzt bald zu Ende ist, dass der Fortschritt geradezu zwanghaft ist. Das muss so gehen, das ist wie eine Schiene und nur die Klugen springen auf den Zug und nur die Schlimmen, die zweifeln dann dran. Zweifelt nicht mehr, seid gläubig in den Fortschritt. Das kommt aus dem Silicon Valley. Aber das kann man tatsächlich auch in der deutschen Politik sehen. Also gerade Politiker nehmen gerne so Versprechungen auf, dass sie sagen, in 10, 20 Jahren ist das besiegt. Ja, ist die Krankheit Krebs besiegt. Allein schon diese Terminologie, wo man doch weiß, wenn man mal in die Geschichte des Krebses guckt, dass das schon versprochen wurde 1976 zum 200. Geburtstag der Amerikaner. Da hat man schon ganz klar gesagt, zum 200. Geburtstag unserer Nation muss Krebs besiegt sein. Und das kann man immer wieder sehen. Also diese Versprechung, dass Krebs jetzt in Kürze besiegt ist, das kann man seit 50 Jahren andauernd hören. Und unsere Politiker, und auch nicht nur die Politiker, auch einige Wissenschaftler erzählen das munter weiter und versprechen, wir sind kurz vor einer ganz neuen Epoche der Menschheit.
Ist das nicht einfach auch eine Art von Lüge?
Ach, es sind ja Projektionen auf die Zukunft. Und wie die Zukunft sein wird, wissen wir ja nicht so ganz genau. Ich würde da nicht von Lüge sprechen. Ich würde einerseits sagen, dass viele dieser Prognosen unseriös sind. Also die Grundhaltung der Wissenschaft ist Skepsis, Kritik, Hinterfragen. Und was dort an Prognosen gesagt wird, dass wir bald 1000 Jahre alt werden, dass der Krebs in Kürze besiegt sein wird, das halte ich für unseriös. Ob es nur eine Lüge ist, wissen wir in 10, 20 Jahren. Das ist ja das Wesen von Prognosen. Man weiß erst dann, wenn es soweit ist, ob die Prognose richtig war oder nicht. Nein, es ist unseriös, unkritisch und eben geht auch auf Bereiche, die eigentlich die Wissenschaft nicht beackern soll, wo sie eigentlich nichts zu sagen kann, bei aller Hochschätzung der Wissenschaft, nämlich die existenziellen Dinge des Menschen wie Tod, Sterblichkeit, Kränklichkeit.
Aber solche Prognosen, die unseriös sind, wie Sie sagen, vielleicht auch unrealistisch, und wenn die dann sich als falsch rausstellen, tun die nicht auch wieder auch das Vertrauen in die Wissenschaft auf eine Art zerstören, erschüttern?
Nein, erstaunlicherweise nicht. Das ist eine ganz interessante Erkenntnis. Wenn man mal genau guckt, wie oft versprochen wurde, dass die Menschheit den Krebs besiegt, dass niemand mehr an Krebs stirbt. Und die Zahlen steigen auch jetzt noch. Weltweit steigen die Zahlen auch jetzt noch. Bei uns gehen sie etwas runter, weltweit steigen sie. Wenn man das sieht, wie das seit 50 Jahren andauernd versprochen wird, aber die weltweiten Zahlen steigen, dann müsste man genau das denken. Ja, das ist doch unseriös. Und das müsste doch das Vertrauen in die Krebsforschung reduzieren. Tut's nicht. Warum? Ich glaube, man hört's gerne. Weil eben die Versprechungen zum Beispiel des Christentums, wir stehen kurz vor dem jüngsten Gericht und dann wird die Vorgeschichte der Menschheit abgeschlossen sein und dann wird es besser und die Guten kommen ins Paradies, in einen Himmel. Diese Geschichten hört man nicht mehr, sie werden auch nicht mehr von vielen Leuten geglaubt und deswegen hat man, glaube ich, ein offenes Ohr, wenn ähnliche Geschichten von der Wissenschaft präsentiert werden und es zerstört nicht das Vertrauen in die Wissenschaft.
Was soll das eigentlich dann Gutes sein, wenn das die Geschichte, die Vorgeschichte der Menschheit weg wäre oder so? Warum wollen sich Menschen davon entkoppeln? Warum, das wirkt doch alles noch weiter auf uns.
Naja, es ist ja verständlich, wenn man sagen könnte, wir haben keine Krankheiten mehr. Wir haben keinen Schmerz mehr. Wir sterben nicht mehr an Krebs. So, das kann man ja nachvollziehen. Das ist ja nachvollziehbar. Nur, wenn man guckt, wie oft das versprochen wurde, wenn man guckt, wie viel Prozent der Versprechungen tatsächlich dann realisiert wurden, darüber gibt es gute wissenschaftliche Untersuchungen, dann geht es mir vor allen Dingen darum, dass diese Geschichte immer wieder aufgekocht wird und dass sie immer wieder erzählt wird und dass sie immer wieder geglaubt wird. Schauen wir es jetzt an bei Corona. Da haben wir eine ganz interessante Situation, dass wir einerseits nur Maßnahmen haben aus dem 19. Jahrhundert, aus dem Mittelalter, um die Pandemie zu strecken, um die Verbreitung des Virus zu verlangsamen. Also Separation, Restaurants schließen und so weiter und so fort, Quarantäne. Quarantäne kommt aus dem Mittelalter. So. Und gleichzeitig machen wir etwas, was es sonst sehr, sehr selten gab in der Geschichte der Menschheit. Wir beschleunigen die Wissenschaft so massiv, dass wir ein Mittel dagegen haben. Nämlich die Impfung. So, und jetzt ganz ehrlich, das ist toll. Und da freue ich mich drauf und ich bin derjenige, der sich, sobald er dran ist, gerne impfen lässt. Nur, wenn man sich immer schaut, welche Verknüpfungen mit der Impfung verbunden sind, das ist dann die Lösung, die Erlösung von dem Problem. Dann würde ich sagen, das ist auch unrealistisch, das ist auch überzogen. Wir müssen damit leben, bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt, die viel Kontakt mit der Natur haben und die zudem bei jeder Gelegenheit quer über den Planeten reisen, also globalen Verkehr haben, dass wir immer wieder mit neuen Mikroorganismen konfrontiert sein werden. Und wenn man sich dann anschaut, was in die Impfung reinprojiziert wird, welche Geschichten damit verbunden sind, dann würde ich auch sagen, das ist überzogen. So sinnvoll die ist, so hilfreich die ist, aber eine Erlösung von dem Problem, das 8 Milliarden Menschen auf der Welt haben mit Mikroorganismen, mit Viren, mit Bakterien, mit anderen Epidemien, ich sage nur Ebola oder Vogelgrippe-Epidemie, was weiß ich, das wird ja nicht erlöst. Damit muss die Menschheit leben.
Danke, dass Sie da waren.
Ich danke auch.